Hebräer 3. Wenn Ihnen das Bibelwort manchmal schwer verständlich ist, liegt es an dem, dass wir viel zu schnell lesen. Sie müssen wissen, da ist so viel hineingepackt. Es ist auch eine Hilfe, wenn man laut liest. Die alten Menschen haben früher immer laut gelesen, auch wenn sie allein das Wort gelesen haben. Es wird einem ganz anders lebendig. Kapitel 3. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Natürlich schaltet der moderne Mensch ab, weil wir nicht mehr mit so schönen Bezeichnungen reden. Der Schwab sagt halt, du bist ein Depp oder so, gell? Dass wir da so schöne Bezeichnungen haben. Heilige Brüder. Das Wort der Bruderschaft ist ganz besonders durch Jesus geheiligt. Heute hat mir jemand angerufen, hat mir vom Michael Hahn ein Lied vorgelesen zum heutigen Michaelistag. Was das ist, dass die reinen Engel um uns schmutzige Leute herum sind. Die können sich doch gar nicht wohlfühlen. Und wie wir uns ganz anders auf die ausrichten müssen. Wenn man sich vorstellt, da wird einem erst wieder sowas bewusst. Und dass Jesus, der reine Gottessohn, unser Fleisch und Blut trägt. Darum ist das Wort Bruder etwas Großes, dass wir mit dem Gottessohn in eine Bruderschaft eintreten dürfen. Hat nichts mit Saufbrüder zu tun. Und die heiligen Brüder sind die, die geheiligt sind durch die Vergebung, die Gott rein gemacht hat, die aus dem Dreck rausgezogen hat, denen er das neue Kleid überzieht und die eine große Zukunft vor sich haben. Eine himmlische Berufung. Wenn man so mal so ein Wortlos auslegt, dann wird es einem gleich wieder deutlich, dass da eine große Perspektive da ist. Gehen Sie mal durchs Pflegeheim hindurch und sehen Sie, wie die Leute durch die Niederungen gehen, des zerfallenden Leibes, und dann, wir haben eine himmlische Berufung. Dass Gott mir einen neuen Leib gibt, dass ich in der Schar stehen darf um seinen Thron und die Siegeslieder singen. Also schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus. Und jetzt wird das beschrieben, der da treu ist, also Jesus, der da treu ist, in dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Jetzt ist schon ein bisschen schwierig, das Wort Haus, da muss man kurze Erklärung dazu geben. Deshalb ist eine Erklärungsbibel, ich finde am besten die Lutherbibel erklärt, eine Hilfe. Wissen Sie, was ein Ökonom ist? Ein Haushalter, ein Volkswirt. Das ist einer, der was verwaltet. Und in dem Wort Ökonomie steckt das Wort Oikos drin, griechisch. Das ist hier gemeint. Es geht also um den Verwaltungsdienst, um das, was wir umtreiben, Ökonomie. Das ist hier gemeint mit Haus. Es geht nicht um die Fensterläden und um Dachziegel. Es geht um das, was unser Geschäft ist, unser Dienst. Und das, was der Dienst Jesu war. Jesus war treu in seinem ganzen, in seiner ganzen Dienstaufgabe. Er ist aber größere Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Haus, als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Jetzt weiß ich immer nicht, ob es besser ist, wenn man auf zwei Portionen der Text liest, jetzt mal der erste Abschnitt erklärt oder lieber ganz durchliest. Wenn man mal jetzt einschiebe, dass man das mal erklärt. Habe heute Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, hoffe, dass er unter uns ist, der gerade erste Schritte im Glauben macht. Und überwältigend erlebt, wer Christus ist, aber dann kommt natürlich gleich die Frage, ja, aber wie ist das eigentlich mit den anderen Religionen? Sie hat doch die Frage auch schon bewegt. Sagt man, ha, natürlich, vielleicht bilden wir uns das bloß ein, dass wir Recht haben und die anderen haben dann auch diese Überzeugung. Mit Ihnen sage ich überhaupt keine Not. Sie dürfen sich ganz unbefangen dem auch auseinandersetzen. Normalerweise sagen das alle Leute, die sich nicht mit Religion beschäftigt haben. Doch alles das Gleiche. So gleich sind die Religionen gar nicht. Der Hindu glaubt an 300 Millionen Götter und wir an einen Gott. Ist doch ein kleiner Unterschied. Oder die Buddhisten glauben an überhaupt keinen Gott. Sondern an das Nichts, an das Nirvana, das ist die Sehnsucht. Der Buddha ist ja eigentlich nur ein Prophet, ein Erleuchteter. Große Unterschiede. Islam. Der Hebräerbrief macht etwas, dass er das Evangelium der Christen mit den Juden vergleicht, mit denen wir ja religiös am allernächsten sind. Wir bauen ja mit dem Evangelium aufs Judentum auf. Und wenn Sie jetzt alle Religionen nehmen, sagen, was ist der Hauptunterschied? Können Sie sich ganz einfach Faustregeln machen? Ich erzähle es nochmal mit einer Geschichte, das mir sehr eindrücklich war in dem marxistischen, heute noch sehr marxistischen Polizeistaat Burma, Myanmar nennen sie sich jetzt. Gespräch mit mutigen, bekennenden Christen, die dort so eine Inlandsmission betreiben, eine kleine Bibelschule gemacht haben. Und dann erzählt mir der eine und sagt, ich war buddhistischer Mönch. Jetzt war ich natürlich interessiert und sagt, wie ist das? Er sagt, ha, ihr habt gar keine Ahnung, was ein Buddhist an Weisheit hat, weisen Welterkenntnissen. Und dann sagt er ganz offen, viele von euch haben gar keine Ahnung, was im Buddhismus an Weisheit drinsteckt. Also das ist einfach wichtig, dass wir andere Religionen nicht abwerten. Da gibt viel Weisheit drin. Was manche auch ansieht, fernöstliche Religion, aber müssen wir aufpassen. Sagt er dann auf einmal, und dann habe ich die Person Jesu entdeckt. Und das war mehr als alles andere. Und dann bin ich Christ geworden. Um der Person Jesu willen. Vor einiger Zeit hat hier ein hochgestellter Staatsmann aus einem Land um die Taufe gebeten, nachdem er viele Jahre sich als Christ vorbereitet hat. In dem Heimatland ist es so gefährlich. Wir waren ein kleiner Kreis in unserer Kirche und ich habe das noch geprüft und habe ihn gefragt. Dann erzählt er und sagt, bei mir ist die Staatsideologie zerbrochen. Das war der Kommunismus. Wir glaubten dran, jahrzehntelang, mit ganzer Überzeugung. Und dann habe ich angefangen, all die Religionen durchzugehen. Ich war fasziniert, was da an Erkenntnis drin ist. Lief ihm die Tränen runter und sagt, dann habe ich Jesus kennengelernt. Ich bleibe bloß noch stehen an dem, was im Neuen Testament von ihm drinsteht. Und deshalb möchte ich Christ werden. Ich möchte Bruder Jesu werden. Also das hilft Ihnen einfach fürs Gespräch. Warum sind wir Christen? Weil uns die Gestalt Jesu fasziniert. Und was ist das? Seine Demut, seine Liebe, die Wahrheit Jesu. Niemand hat so klar die Wahrheit über den Menschen gesagt. Am Sonntag waren wir alle richtig betroffen, ich selber auch. Was heißt verloren zu sein? Doch wie die unendliche Liebe, das gibt es nirgendwo in der Welt, wie Gott liebt, was Jesus verkündet hat. Die Liebe Jesu, dass er für den Sünder in den Tod geht, dass er den Tod besiegt hat. Perspektiven, wo man einfach sagt, das ist mehr als je ein Mensch mit seinem Kopf verstehen kann. Und das macht genau der Hebräerbrief jetzt und sagt zu Juden, es ist ja immer heute weh, dass das Gespräch mit Juden an dieser Stelle so schwierig ist. Stuttgarter Landesrabbiner lässt kein Gespräch zu. Der Dr. Rolf Walker hat neulich noch mal einen Artikel geschrieben, den ich für sehr gut finde, auch in manchen Zeitschriften veröffentlicht, wo er korrigiert und sagt, Judenmission kann ja in sich nicht falsch sein, da doch die Mission auch den Juden aufgetragen ist. Im Alten Testament ist er voll vom Missionsauftrag bei den Propheten. Da nur wieder einen ganz bösen Brief bekommen. Uns ist ja die Liebe zu den Juden ganz besonders wichtig. Nicht bloß wegen der Geschichte dieses Jahrhunderts, sondern weil wir die gleiche Wurzel tragen. Weil wir die gleichen Propheten, die gleichen Psalmen. Sondern das Einzige, was uns von Juden unterscheidet, ist die Gestalt Jesu. Und nicht bloß als der Mensch von Nazareth, sondern weil wir sagen, gerade der, der das Wohlgefallen des Vaters hat und der Gottes einziger Sohn ist. Mit Jesus erfüllt sich das Immanuel, Gott mit uns von Jesaja und die großen Prophetenverheißungen. Und was wir immer nie verstehen können, aber bei unseren Israelreisen, man sagt immer, man darf es gar nicht mehr aussprechen und als Deutsche ist man sowieso zurückhaltend und so weiter. Aber die kennen das Neue Testament vielfach besser als viele der Touristen. Und aber das, was eigentlich Jesus ausmacht, wie eine Decke wurden Augen. Der Hebräerbrief hat damals, waren ja die ersten Christen, waren ja lauter Juden, waren ja Judenchristen. In Jerusalem spricht mit diesen hebräischen Christen, darum die viele Zitate aus dem Alten Testament, sagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mose und Jesus? Und das Interessante ist, dass er jetzt nicht das Gegeneinander ausspielt und sagt, wie es der Paulus macht, das Gesetz, stimmt ja auch, was der Paulus sagt, das Gesetz führt uns in die Verzweiflung hinein, wenn man das Gesetz tun will, scheitert man dran, sondern er sagt, Mose war ein ganz großer Mann und die, die dabei waren, weil wir über die Gestalt Moses gesprochen haben, sagten, er steht ganz, ganz groß, der größte im Alten Bund. Und er trägt ja ganz viele Züge Jesu, der Mose. Die Demut, der Versöhner, wie er für das Volk bittet, wie er verdammt sein will für das gottlose Volk und ungeheuer viel der Prophet Mose. Da sagt ja, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Da weist er schon zurück auf den Neuen, der kommen soll, auf den Verheißenen. Und hier der Hebräerbrief sagt es uns nun, Mose war ein treuer Mann. Also mit 80 aus dem Dienst gekommen. War viel älter als der Kohl, nicht? Hat er erst angefangen, der Mose zu wirken. Macht mir die Alten nicht schlecht, ich höre auch bald dazu. Aber der Mose war treu. Das, was Gott am allerwichtigsten ist, treu. Man sucht einen Haushalter, Treue. Sind das wunderbare Wort treu bewusst. Gott ist treu, der treue Gott. Der dabei bleibt, der Mose, der nicht weicht. Treue ist eine ganz wunderbare Eigenschaft, die von Gott auf den Menschen übertragen wird. Ein Gut, dem wir nachlaufen. Mose war treu. Und Jesus war treu. In seinem Dienst. Und das wird gesagt mit seiner Haushalterschaft, sagen wir. Die Engländer und die Amerikaner benutzen das. Amerika ist ein Grundbegriff und jede Gemeinde kennt ihn. Die redet von der Stewardship. Von der Verantwortung, die wir tragen mit dem, was Gott uns in die Hände gelegt hat. Jeder von ihnen hat eine Haushalterschaft. Gott hat ihm Zeit und Geld und Körperkraft in die Hand gelegt. Wie gehen Sie mit diesem, das nennt der Engländer, der Amerikaner, Haus. Wie gehen Sie mit diesem Haushalt um? Wir haben das Wort nur noch beim Haushalt. Beim Staatsbudget. Wie gehen Sie mit Ihrem anvertrauten Haus um, das, was Gott in Ihre Hände legt? Der Mose war ein treuer Mann, wie er da gedient hat. Und es wird nicht gegeneinander ausgespielt, es wird nur gesagt, Jesus war auch treu, aber Jesus ist größerer Ehre wert. Das ist ihm wichtig, weil er, nachher kommt das Vers 6, weil er als Sohn, nicht als Knecht, im Dienst drin stand. Und der Mose hat ein Zeugnis gegeben auf Christus hin. Aber bei Jesus ist das erfüllt worden. Der Mose, und jetzt wird ihm, was ist denn das Haus, das der Mose, weil es war die Gemeinde, das Gottesvolk. Der Mose hat das Volk so wunderbar geführt. Wie hat er, das hätte ich mir nicht vorstellen können, wie man das Volk durch die Wüste durchbringt. Die vielen Menschen. Aber Jesus ist noch ein ganz anderer Führer seines Volkes. Und das möchte der Hebräerbrief seinen Leuten wichtig machen. Und deshalb sagt er im Vers 6, wir sind dieses Haus, das er betreut, das er verwaltet. Wir gehören zu seiner Gemeinde, wenn wir an den zwei Stellen dabei bleiben. Im Vertrauen und in der Hoffnung. Der Glaube ruht auf den zwei Säulen. Ganz wichtig sind der Gewissheit meines Glaubens und der frohen Zukunft. Ich weiß, wohin ich gehe. Christen sind nicht im Dunkeln. Sie haben, die Bibel sagt immer, eine lebendige Hoffnung. Oder ich sage, eine gewisse Zuversicht. Sie haben, was andere Menschen nicht haben können. Sie wissen ganz genau, wohin sie gehen. Auch wenn sie durch schwere Krankheit in große Krisen gestürzt sind. Mein Vetter Hans Eisler hat es damals vor einer großen Herzoperation der Uni Tübingen gesagt. hat er gesagt, so oder so, bevor er eingeschläfert wurde, so oder so, es wird gut. Ob ich wieder zurück darf zu meiner Familie oder ob ich in der Herrlichkeit aufwache, bei Gott. Das ist das Tolle, wir haben eine Hoffnung. Und wir sollten das viel mehr festhalten. Das ist die Gemeinde Jesu. Nochmal die Situation des Hebräerbriefs. Fritz Lauber hat es uns im ersten Kapitel sehr schön deutlich gemacht. Eine Gemeinde, die müde geworden ist. Das gibt es ja so im Trott, man wird ein bisschen schläfrig. Und er macht doch jetzt etwas, um sie wieder zu beleben. Er macht ihnen Christus groß. Ich kann nicht wiederholen, was wir letzte zweimal schon hatten. Macht ihnen Christus groß, ganz deutlich. Lasst uns schauen auf den Apostel und Hohepriester. Was ist ein Apostel gemeint? Apostel heißt eigentlich der Gesandte. Also das waren die Apostel, waren die Jünger, die Jesus gesandt hat. Und was haben die Apostel denn gemacht? Das Wichtigste, was die Apostel gemacht haben, war, dass sie das Wort Gottes ausgerichtet haben. Also heißt das, hört, blickt auf den, der zu euch redet. Haben Sie Stille? Jeden Morgen. Die Stille über dem Wort Gottes. Blickt dorthin und schaut auf den Hohepriester. Ist jetzt gerade Yom Kippur oder sowas in Israel, glaube ich, und kommt bald, der Versöhnungstag. War Jesus so wichtig, alle Versäumnisse und alle Schuld meines Lebens zu tragen? Blick auf Jesus mit den zwei Dingen, das, was er dir sagt, und das Herrliche, dass Jesus alle deine Sünden wegwäscht. Blick dorthin, es gibt dir Freude und Mut und Zuversicht. Ich muss immer an die Jünger denken, die Jesus-Jünger, als sie nach der Auferstehung wieder zurückgekehrt sind nach Galiläa. Und da wird erzählt, im Johannesevangelium ganz am Ende, wie die wieder Fische gefangen haben, ihre Netze ausgeworfen haben. Und da waren sie natürlich oft sehr frustriert. Das ist ein schönes, modernes Wort. Das versteht jeder, was frustriert ist. Das ist so ein Ärger und ein Missmut und es kommt nichts raus und es ist alles ein Quatsch und es hat keinen Wert mehr. Und dann haben sie die ganze Nacht gefischt. Da kann es bitter kalt werden, da werden die Finger klamm und dann zieht man das Netz wieder hoch und hat immer wieder die Hoffnung, dass etwas herauskommt. Und dann heißt es auf einmal, da es aber Morgen war und die Netze waren leer, stand Jesus am Ufer. Und da muss man eigentlich gar nichts mehr erklären. Es gibt auch bei Glaubenden sehr viel Frust, Enttäuschung und Mutlosigkeit. Ihr müsst den Blick auf Jesus richten. Wissen Sie, dass es uns allen gleich geht? Man hat nicht immer die Freude im Herzen. Und wie werden Sie wieder aufgerichtet? Indem Sie das Wort hören und indem Sie den Hohepriester sehen, der unsere Schwachheit getragen hat, uns mit Gott versöhnt, dass wir wissen, der Weg ist frei. Dieser Tag ist ein Tag des Segens, ein Tag der Nähe Gottes, wo Gott Liebesgedanken mit mir hat. Blickt auf Jesus und sieh, wie das frei ist. Und deshalb ist der Hebräerbrief voll davon, jetzt nicht mehr von Mose zu reden, sondern von Christus zu reden. Blick auf Christus. Wir haben bei Mose auch noch viel entdeckt und brauchen können, aber der Blick auf Jesus ist der, der meinem Glauben den Frieden schenkt. So, und jetzt lesen wir weiter. Die verwirkte Gottesruhe. Jetzt kommt ein Thema, wie nochmal gezeigt wird, wie wir aus den Erfahrungen vom alten Bund lernen können, von den Erlebnissen des Gottesvolks. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dies Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren nicht alle, die von Ägypten auszogen, mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Sind viele, die mit Jesus einen guten Anfang gemacht haben, zum Glauben gekommen sind und verloren gehen. Das steht hier im Hebräerbrief. Es sind ja ein paar harte Sachen da drin zu dem Thema. Und man muss als Christ sehr dranbleiben, dass man nicht die Spur verliert. Und es ist gut, dass er das erklärt. Wir gehen mal der Reihe nach vor. Und er sagt, die schlimmste Gefahr für Christen ist das verstockte Herz. Ich weiß nicht, wie oft ich Diskussionen mit Christen geführt habe, die immer wieder gesagt haben, das ist doch Gott schuldig, wenn mein Herz verstockt ist. Dann haben sie erinnert an den Pharao damals beim Auszug der Kinder Israel. Da war doch auch das Herz verstockt und Gott hat es verstockt. Mein Herz jedenfalls, wenn ich mich prüfe, ist dauernd von meiner eigenen Schuld verstockt. Und das sagt er hier. Dass nämlich das Wort Gottes mich gar nicht erreicht. Ich bin in vielen guten Verkündigungen drin gesessen und habe gepennt, ohne dass ich geschnarcht habe. Meine Gedanken waren irgendwo. Und das sagt der Hebräerbrief, dass wenn mein Herz, was ist das? Was ist da gemeint? Das ist ein Organ, wir würden sagen, das Gewissen, da wo Gott anknüpft bei mir, wo der Heilige Geist irgendwo besonders wirken will, das ist blockiert und wenn das blockiert ist, kann nichts in mich hinein. Und das ist ganz schlimm, dass fromme Leute ganz besonders verstockt sein können. Wenn sie tolle Sache erlebt, dass Leute sagen, wissen ja Heuchelei und Pharisäer und alles, man sagt, ich mache doch alles richtig und taub für das, was Gott sagen will. Es gibt sehr viel Selbstgerechtigkeit, da versteht man, da lesen Leute Worte in der Bibel, es geht doch gar nicht, dass die das nicht merken. Man kann verstockt sein. Jetzt passen Sie bloß auf, passiert bei uns allen. Wenn es damals beim Gottesvolk passiert ist, das so große Erlebnisse mit Gott hatte, durch das Schilfmeer gezogen ist, wo geschah denn die Verbitterung? Man muss ein altes Testament entfalten. Bei mir sind unten zwei Parallelstellen angegeben. Die Versuchung in der Wüste. Erste Stelle, 2. Mose 17, was ist das? Das ist vor dem Manna. Wir vergehen in der Wüste. Und Gott hat so herrlich sich erwiesen, als ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Da hat Gott darauf geantwortet und gesagt, das ist so furchtbar, wenn man sagt, jetzt ist aus, jetzt hat Gott keine Hilfe mehr und ich sehe nicht mehr weiter. Es nimmt Gott ganz arg übel. Es gibt keine Situation für gläubige Menschen, wo sie von Gott verlassen sind. Auch wenn es vielleicht ausweglos aussieht. Es ist nie ausweglos. Weil Gott gesagt hat, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ist doch seine Ehre. Das würde ihr Frau ihn ja auch übel nehmen, wenn sie sagt, vielleicht lässt sie mich hocken. Und wenn sie heimkommt, hat ihn andere Türzylinder eingebaut, gell? Macht es ihr Frau? Ah, nein, meine Frau macht es nicht. Gut, oder sie plötzlich weg ist und ausgebüxt ist. Na, so. Ist Gott auch so einer? Nein, das gibt's doch gar nicht. Gott ist doch treu. Gott steht doch zu mir. Wie kannst du so reden gegen Gott? Seid ihr einmal bewusst, was da war? Dann gibt's die andere Stelle, 4. Mose 20. Das vom Haderwasser. Glaubt, gell, 4. Mose 20. Könntest du mal aufschlagen. Es lohnt sich dann, zurückzublicken. Da wird's auch lebendig. Wahrscheinlich, so stand's im Rieniger Lexikon. Es hat mich überzeugt, dass wahrscheinlich die Stelle 2. Mose 17 gemeint ist, wegen bestimmter Details. Da ist das mit dem Wasser, wo sie gemurrt haben. Wahrscheinlich handelt es also von dieser Stelle 2. Mose 17. Haben gegen Gott aufbegehrt. Das Ganze ist noch einmal zitiert im Psalm 95. Ist ganz arg schlimm, dass man bei Christen viel Auflehnung gegen Gott erlebt. Und damit zerstört man den Glauben bei sich selbst. Gott kann immer reden, es verkümmert. Gott ist zornig und sagt, sie irren in ihrem Herzen. Darum sind unsere Gedanken falsch, wir sehen immer klar. Ihr lieben Brüder, sind immer die Schwestern gemeint, die Schwestern sind die besten Brüder. Dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe. Gucken Sie, dass in allen schwierigen Wegen, die Sie geführt werden, Sie diese Herz, das ist dann echt, diese Herzensbindung an den Herrn haben. Herr, du kennst mich und ich liebe dich, aber ich gehe durch Nöte durch. Es war ja auch schwer für die Israeliten, wenn man da durch muss, durch diese große Not, Hunger, Hitze, Verfolgung, Feindschaft. Und die Kinder quengeln und die Alten müssen getragen werden und sie wissen nicht, was kommt. Glaubensanfechtungen sind schwer, aber kein böses Herz haben. Das ist für Christen gefährlich, dieses böse Herz. Helfen Sie auch den Kranken, dass sie nicht murren wider Gott. Es ist ganz wunderbar, wenn Leute auch in schweren Wegen diese Friedensgeborgenheit haben. Du darfst kein böses Unglauben Herz haben, sondern ermahnt euch untereinander. Sagt's einander. Lassen Sie sich mahnen? Haben Sie andere schon ermahnt? Wir haben ja eine Eigenschaft, das ist ganz komisch, dass wir immer bei dem Bibelwort das raussuchen, wie Schokolade. Das ist gut und das ist sicher recht. Und die Losung fällt mir heute nicht, die im Losungsbüchlein steht oder so. Nehmen wir auch die Mahnung ernst, wenn einer sagt, du, da stimmt was bei dir nicht, so darfst du nicht denken. Oder du musst hier auch Gott danken können, auch für die schwierigen Dinge. Da steht im Vers 7, der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist spricht, dass wir seine Stimme hören sollten. Und das Wort Gottes, das ist interessant, ist eine vom Geist Gottes gefüllte Rede. Da ist der Heilige Geist da. Übrigens, oft in der Bibel so. Der Heilige Geist ist ganz eng mit dem Gotteswort verknüpft. Im Gotteswort, im gläubigen Hören des Gotteswortes, kann der Geist Gottes uns erfüllen. Da kommt er. Und dann kann der Geist Gottes wirken. Da kann er trösten, heilen, da kann er die Augen auf Christus richten, da wird auf einmal der Glaube gewiss, weil der Heilige Geist da in unserem Herzen wirkt. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist auch für unsere Gespräche in der Seelsorge wichtig, guckt immer wieder, dass ihr diesen freien Blick auf Jesus habt. Es ist mir wichtig, wenn ich sie besuche in der Krankheit oder in schweren Stunden, dass ich sie frage, wie werden sie damit fertig? Sind sie auch seelisch frei? Da meine ich, sind sie auch so frei, dass sie nicht mit Gott rechten oder bitter sind gegen Gott, weil er ihnen was aus der Hand genommen hat? Können sie ihn lieben und ist ihnen das klar? Und dann hören sie sein Wort, wo er es ihnen wieder sagt, dass er nur Gedanken der Liebe und des Friedens mit ihnen hat. Also das ist eine große Klippe für Christen. Und wir dürfen das beim alten Bund sehen, wo dann Gott sagt, ich habe sie alle sorgfältig ausgeschieden. 400.000 oder was es war in der Wüste. Sie mussten alle zurückbleiben. Selbst der Mose musste noch zurückbleiben. Bei Mose sucht man immer, wo es noch war, irgendwo da beim Haderwasser, wo Gott ihm das übel genommen hat. Das Murren gegen Gott ist so schwer. Es gibt auch schöne Lieder, wo das drin steht, Herr, auch im Schweren lass mich nicht wieder dich murren. Heute, jetzt im Augenblick. Und das ist eine große Ermutigung. Jetzt blick auf Christus und leg deinen Kummer weg und leg ihn in die Hand Gottes hinein. Und da heißt, wir haben an Christus Anteil bekommen. Anteil, wenn wir vom Anfang unseres Glaubens bis zu der Stunde, wo wir durchs Todestor hindurchgehen, auf Christus, wie heißt, festhalten. Dass unser Glaube nicht so Schwankungen hat wie der DAX bei der Börse, verstehe Sie, rauf und runter, sondern dass es eine klare Beziehung ist, eine ganz klare Linie. Das Wort vom Anteil haben, da denke ich immer wieder dran, das ist ja so schön, in unserer Stadt kennen wir das ja, dass es so Kopanjos gibt. Knacke und Peitz und Zahn und Nopper und so, das sind Kopanjos, die was miteinander machen. Und dass sie sagen dürfen, ich bin ein Kopanjo Jesu. Und wenn ich so mit meinem Karren im Dreck stecke, dann ist mein Kopanjo Jesus Teilhaber an meinem Geschäft. Und der reißt raus. Und wenn ich kein Geld habe, der hat Vermögen. Und dann rechne ich mit seiner Kraft und mit seinem Können. Ich habe doch Anteil bekommen an ihm. Ich habe mich doch mit ihm verbunden. Jetzt darf ich mich doch nicht so wie ein Verlassener fühlen. Das ist ein schönes Bild. Und sie sind alle mal ausgezogen, sagt er dann im Vers 16, die Israeliten damals. Aber die mussten zurückbleiben. Gott war zornig darüber. Pass doch auf, dass Gott dich nicht ausstößt. Wenn Sie nochmal die ganze Aussage des Hebräerbriefes haben, da ist dann so schön, lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wird die Wolke von Zeugen uns zeigt, sagt, jetzt lauft doch in eurem Lauf fröhlich. Das ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade? Werdet doch Leute, die belastbar sind, auch in den Stürmen, die da toben. Im Wald, es gibt so große Eichen, da kann der Wind wüten. Die Eiche steht, der Stamm steht. Werdet doch so feste Leute, wenn ihr gegründet seid. Ja, wo seid ihr denn gegründet? Auf den großen Zusagen Jesu, der Hoffnung und in der Zuversicht auf ihn. Zur Ruhe einkommen. Da werden wir das nächste Mal noch mehr darüber reden. Das ist ein Kernbegriff vom Alten Testament, Hoffnung. Da müsst ihr aufpassen, da ist nicht gemeint, dass wir irgendwo auf dem Kanapee pennen. Das ist was ganz anderes meint. Dass man dauernd schaffen muss. Und dass aus der Arbeit nichts rauskommt. Das machen wir bei dem Wort Ruhe dann beim nächsten Mal mehr. Sondern Gott hat ein Ziel für uns bereit, wo unser Leben erst zur Entfaltung kommt. Wir haben es ja nur ganz andeutungsweise in der Schrift gelesen und gehört, was das ist. Dass kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Dass eine Tröstung erfolgt, dass es auch keine Bitterkeit mehr gibt, die mit uns geht. Und dass wir in einer Vollendung und in einer Vollkommenheit dort Jesus, bei Jesus sein werden und in sein Bild hinein verwandelt werden. Das alles ist die Hoffnung. Aber da darf keiner zurückbleiben. Und deshalb, was ist jetzt der Aufgabe. Jetzt möchte ich eigentlich schließen mit dem Psalm 95, der hier zitiert wird. Wissen Sie, wie der Psalm 95 anfängt? Da heißt, lass uns niederfallen vor dem Herrn und ihn anbeten. So geht's da los. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor seinem Angesicht kommen, mit Psalmen im Jauchzen. Der Herr ist ein großer König. Sei doch jetzt nicht so, wie die sich da gegen Gott empört haben. Sind oft Dinge, die uns so wichtig sind. Manche Leute werden nicht fertig mit dem, was Gott ihnen weggenommen hat. Ich habe Christen getroffen, die haben bis ins hohe Alter ihren Eltern gezürnt, weil sie gemeint haben, sie seien im Geschwisterkreis immer benachteiligt worden. Und sie nie entfalten können. An irgendwelchen Dingen, die in dem Leben schwer waren, können sie sich lösen. Und deshalb ist es so schön, dass er uns Christus zeigt in diesem Kapitel 3. Christus, den Apostel, der uns das Wort sagt, den Gesandten Gottes, den Hohepriester, den Sohn Gottes, den bevollmächtigten Sohn, der uns in seiner Gemeinde sammelt. Und warum führt denn Gott seine Volk manchmal durch die Wüste? Ja, weil Jesus selber durch diese Wege ging, die Kreuzeswege. Das hat er einfach auch oft mit uns vor. Aber er führt uns hindurch. Und da werde ich ganz geborgen. Heißt immer wieder, bleibt am Bekennen. Was heißt denn das Bekennen? Jesus ist mein Herr. Bleib fest am Vertrauen. Was ist denn das? Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Und bleib bei der Ermahnung. Guck doch, dass in deiner Nähe keiner schlapp macht. Nimm ihn doch mit. Ein Onkel, war ja, wie wir junge Leute waren, da kamen die damals aus dem Krieg und haben dann uns immer mit den Kriegsgeschichten unterhalten. Und da erinnere ich mich noch, wie einer der Onkels das mal erzählt hat, wie das war bei diesen langen Märschen, wie die da vom Kuba an da unterm Kaukasus und so weiter marschieren mussten, 60 Kilometer am Tag mit der ganzen Rüstung, und wie da welche dabei waren, die plötzlich aufgeben wollten. Da wusste man, wenn da einer zurückbleibt, der fällt in die Hand des Feindes, und wenn die Russen kommen, die schießen den ab, wenn er da am Rand liegt. Unser Herr Müller, der hier von unseren Ludwigs damals Schwiegervater war, von den Messersleuten, der erzählt mir's. Immer wenn ich da oben komme, reden wir davon und sagt, mir hat ein Kamerad das Leben gerettet. Ich habe nicht mehr laufen können. Und hat er mich packt und er sagt, komm mit, dahinter kommen die Partisanen, du bist verloren, du musst mit. Ich habe nicht mehr wollen. Ich habe gesagt, lass mich in den Graben fallen, ich kann nicht mehr. Und wir müssen gucken, dass keiner da hinten bleibt. Und was ist unser Mittel? Wir können nicht packen, wir können sagen, guck auf Christus. Was, dass Sie wissen, warum das der einzige Weg ist, aus der Depression, aus der Anfechtung, aus der Traurigkeit Menschen rauszuholen. Das ist mein Splin von mir, weil man immer so auf Christus konzentriert. Das ist der einzige Weg, weil Christus der ist, der mir Geborgenheit, Frieden und Gewissheit schenkt. Der kann mich bewahren, auch in der Versuchungsstunde, steht 2. Thessalonicher 3, Vers 3, der wird dich bewahren vor dem Argen. Wenn der Teufel uns in die Mangel nimmt, wer kann mich bewahren? Ich kann mich nicht bewahren. Und wenn Sie noch so clever sind, Sie kommen nicht durch. Christus kann Sie bewahren. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist die Bewahrung. Deshalb ist mehr in Christus da als bei Mose. Die sind alle zurückgeblieben, ihre Leiber verfallen der Wüste. Was sind wir? Reich als Christen, Leute. Weil wir Christus haben. Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Jetzt war es keine Auseinandersetzung im Judentum, sondern eine herzliche Einladung. Ich wollte, wie sagt der Paulus, wollte verbannt sein für sie, dass sie doch das erkennen, den Frieden. Gerade in der großen Feindschaft und in dem Hass der Welt. Aber dass wir es doch ergreifen.